Die Fußball-Europameisterschaft. Heute ein Turnier der Superlative, übertragen rund um den Globus, verfolgt von Milliarden Menschen und von einer sportlichen Qualität, die die von Fußball-Weltmeisterschaften mitunter komplett in den Schatten stellt. Das vielleicht beste, oder zweitbeste Turnier für Ländermannschaften überhaupt. Die moderne Fußball-EM ist also eine Erfolgsgeschichte, aber eine, mit der zunächst wohl kaum jemand gerechnet hätte. Denn aller Anfang war schwierig und der Weg zum Erfolg extrem steinig. Ein jahrzehntelanger Kampf um Anerkennung, voller Widerstände und zunächst begleitet von Skepsis, Ablehnung und völligem Desinteresse.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
Herzlich willkommen zu Staffel 5 der 100 Fußballlegenden. Diese Staffel wird eine besondere, denn wir widmen sie aus aktuellem Anlass der Fußball-Europameisterschaft. Und wir stellen in den kommenden 10 Folgen keine Spielerlegenden in den Mittelpunkt, sondern legendäre Spiele, also Partien, die das europäische Kontinentalturnier zu dem gemacht haben, was es heute ist. Legendär und das vielleicht beste oder zweitbeste Länderturnier weltweit. Und wir, das ist auf der einen Seite unser Experte Dietrich Schulze-Marmeling, der bekannte Autor zahlreicher Fußballbücher, unter anderem auch von Giganten, die größten EM-Spieler aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Und ich bin Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Aber bevor wir zu den legendären Spielen kommen, erklären wir in dieser einführenden Folge in diese Staffel erstmal den mühsamen Weg, den das EM-Turnier bis zur heutigen Blüte, muss man sagen, zurücklegen musste. Stell dir vor, es ist EM, aber keiner geht hin. Heute wirklich unvorstellbar, aber in den 1950er Jahren, als die damals frisch gegründete UEFA ein eigenes Kontinentalturnier aus der Taufe heben wollte, war das tatsächlich genau so. England, Deutschland, Belgien, die Niederlande, also die Fußballgroßmächte, die lehnten dankend ab. Wieso, Dietrich?
Es gab vor allem zwei Einwände. Der eine war, dass damit die Entwicklung eines Teams für die nächste Weltmeisterschaft unterbrochen würde, erschwert würde.
Sepp Herberger, damals Bundestrainer, bezeichnete die EM sogar öffentlich als, Zitat, reine Zeitverschwendung. Er sagte wörtlich:
Zwischen den Weltmeisterschaften ist der Neuaufbau einer starken Nationalelf die erste Aufgabe. Das stört ein Europaturnier nur.
Passte ja irgendwo schon zu der Haltung, für die der DFB im Prinzip jahrzehntelang europaweit bekannt war, Neuerung kategorisch erstmal abzulehnen.
Im europäischen Kontext ein unglaublich rückwärtsgewandter Verband, der sich jeder Modernisierung verschließt. Ich denke nur an die Profidebatte in den 20er Jahren. Also als andere Länder, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Italien etc. schon den Professionalismus legalisierten, lehnte man in Deutschland noch strikt ab, hatte ganz große Probleme mit allen moderneren Elementen im internationalen Fußball. Der Verband als solches war ja sehr rückständig.
Aber der DFB war in Sachen Europameisterschaft unter den rund 30 UEFA-Mitgliedern damals nicht die einzige Fortschrittsbremse. Zurück zu den Gründen. Wir waren bei der EM als Zeitverschwendung.
Das war also ein Grund, den man angab. Und der andere war, dass Freundschaftsspiele damals eine viel größere Anziehungskraft besaßen, als das heute der Fall war. Also zumal, wenn es gelang, ein Freundschaftsspiel gegen England, gegen das Mutterland des Fußballs zu organisieren oder gar gegen die Brasilianer. Sie waren deutlich attraktiver, mobilisierten viel mehr Aufmerksamkeit, als das heute der Fall war und waren auch eine wichtige Einnahmequelle. Man befürchtete eben halt, dass durch so einen weiteren Wettbewerb diese Option der Freundschaftsspiele verloren gehen würde.
Vor allem für die Engländer war das zunächst ein wichtiges Argument gegen die EM gewesen, aber bei denen gab es noch was anderes, nämlich eine leichte Hybris. Man hatte den Fußball ja schließlich irgendwann mal erfunden.
England hatte ja seinen eigenen Wettbewerb mit der Home Championship, also mit der Meisterschaft der britischen Teams, also Nordirland, Wales, Schottland und England. Und in England war man ohnehin lange Zeit der Auffassung, dass auch eine WM schon überflüssig sei, weil der Weltmeister in dieser Home Championship ermittelt werden würde.
Trotzdem wurde die EM-Idee 1958 dann auch in die Tat umgesetzt, als Wettbewerb, in dem über zwei Kalenderjahre in Hin- und Rückspielen im K.O.-System die vier besten Mannschaften ermittelt wurden, die dann bei einem Endturnier den Europameister ausspielen durften. Und das erstmals 1960 in Frankreich und nach dem Aus der Franzosen vor relativ leeren Rängen. Nur 18.000 Zuschauer sahen im Finale im Pariser Prinzenpark, wie Torwartlegende Lev Yashin der Sowjetunion gegen Jugoslawien den Titel festhielt. Ohne die westeuropäischen Top-Nationen waren Fan- und Medieninteresse damals noch eher gering.
Das interessierte keinen.
Im Westen jedenfalls nicht, dafür im Ostblock, also in den kommunistischen Ländern wie Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und der Sowjetunion. Die meldeten geschlossen für die EM-Quali. Warum gerade die? Warum waren die so Feuer und Flamme für die EM-Idee?
Die Sowjetunion war ja lange Zeit aus dem bürgerlichen Spielbetrieb, wie es hieß, Wettkampfbetrieb raus. Das letzte Länderspiel hatte sie 1925 gegen die Türkei absolviert. Danach war sie nur noch im Kontext der internationalen Arbeitersportbewegung aufgetreten, die aber nach 1945 in der alten Form zumindest nicht mehr existierte. Und so öffnete sich jetzt die Sowjetunion diesen sogenannten bürgerlichen Wettbewerben. Sie wurde Mitglied der FIFA, der UEFA. Und sah die Europameisterschaft als eine Möglichkeit, ja, sowjetische Fußballstärke auf internationaler Bühne zu präsentieren, dort auch eher zum Erfolg zu kommen als bei einer Weltmeisterschaft, weil die Konkurrenz halt bei einer Europameisterschaft geringer ausfiel.
Die EM war von Beginn an also auch politisch, beziehungsweise wurde benutzt für politische Zwecke, wie hier für ein unblutiges Säbelrasseln, ein Stellvertreterkrieg der sozialistischen Staaten gegen den Westen, der ihnen zunächst mehrheitlich dann auch freie Bahn gab. Erst 1968 stieg der Westen komplett in das Thema EM ein, als das Turnier erstmals dann auch offiziell unter dem Dach der UEFA ausgetragen wurde. Und daher spielten die Ostblock-Teams auch bis 1976 in diesem Wettbewerb eine sehr große Rolle. Dreimal stellten sie den Vize-Champion und mit der Sowjetunion 1960 und der CSSR 1976 auch zweimal den Europameister.
Czechoslovakia are the new European champions after one of the most dramatic European championships that we've had since it started in 1960.
Wobei schon 1972 abzusehen war, dass beim EM-Turnier inklusive der Qualifikation natürlich mit dem deutschen Titelgewinn in Belgien eine neue Zeitrechnung beginnen würde.
Die wichtigsten Nationen sind jetzt dabei. Wir haben 1972 haben wir 32 Teilnehmer dabei. Ne? Wir haben bestätige, also wobei der erste Großsprung ist natürlich der von 60 auf 64, mit von 70 auf 29, dann 68, 31, dann 72, 32 Teilnehmer. Also es, in dem Moment ist es wirklich eine Europameisterschaft und dazu wird eben halt noch klasse Fußball gespielt, wenn man vor allem an das Spiel zwischen Deutschland und England denkt.
Aber passieren, meine Damen und Herren, kann hier nichts mehr. Sie können die Korken locker machen. Der Schlusspfiff ist da. Es steht 3:1 für Deutschland. Der erste Sieg in Wembley, auf den wir so lange gewartet haben. Und wie ich meine, eine Sensation des Weltfußballs.
Diesem Spiel widmen wir uns in dieser Serie natürlich ausführlich in einer eigenen Folge, wie auch dem Finale der EM 1980, die damals ebenfalls Deutschland gewann und mit der dann die Dominanz des Ostens endgültig endete. Und es gab 1980 in Italien auch noch einen neuen Modus.
Ja, es gab einen neuen Modus, es gab diese zwei Vierergruppen und die Sieger bestritten dann das Finale, das waren Deutschland und Belgien damals. Turnier, das ja eigentlich ziemlich langweilig war, muss man sagen. Es war auch letztendlich ein verdienter Sieg, aber so richtig reif war eigentlich da nicht hinter. Also 84 war dann eine wesentlich beeindruckendere in Frankreich.
Weil das Event wieder mit einem Halbfinale ausgetragen wurde und anders als im wirtschaftlich damals angeschlagenen und von einem Manipulationsskandal im Fußball erschütterten Italien 4 Jahre später in Frankreich auch perfekt organisiert worden war. Hochprofessionell, auf einem Niveau, das man damals nur bei Weltmeisterschaften jemals gesehen hatte und bei einem Turnier, das auch in Sachen fußballerischer Attraktivität Maßstäbe und neue Standards setzte.
Ja, es hängt sicherlich mit der Siegermannschaft zusammen, mit der Mannschaft um Platini. Ich denke, es ist immer so ein bisschen, dass Turniere dann eben durch den Sieger auch geprägt werden, auch die Erinnerung an Turniere.
Und im Fall 1984 in erster Linie die Erinnerung an einen sensationell aufspielenden Michel Platini.
Michel Platini was the thinker. Michel Platini was the man who was at the heart of absolutely everything. Everything went through Michel Platini. You look at his goal scoring record. You think we're talking about a genuine number 10 here. It's prodigious.
Mehr zu Platinis Heldentaten in Folge 5 der letzten Staffel. Gerne nochmal nachhören, wenn ihr mögt. Platini und die in jeder Hinsicht brillanten Franzosen, die verhalfen der EM 1984 also weltweit zu einem enormen Echo. Und damit hatte die EM dann mit einem langen Anlauf zu den anderen großen internationalen Wettbewerben aufgeschlossen. Zur WM, die seit 1930 gespielt wird, und auch zur Copa America in Südamerika, die gibt es sogar schon seit 1916. Und zu der Copa schloss die EM 1988 dann auch zuschauertechnisch noch mehr auf, denn das Turnier in Deutschland pushte damals dank der großen Arenen und des damals noch vorhandenen riesigen Stehplatzkontingents auch den Zuschauerschnitt der Europameisterschaften enorm nach oben, und zwar so hoch, dass er nur von den WM-Turnieren in Brasilien 1950 und den USA 1994 getoppt werden konnte. Wirklich Augenhöhe erreichte das EM-Turnier dann aber dank des politischen Wandels in Europa Anfang der 1990er Jahre, dem Zusammenbruch des Ostblocks. Die Sowjetunion spaltete sich auf, genauso wie Jugoslawien und die Tschechoslowakei, und aus ehemals 3 Staaten wurden 18. Und jeder gründete natürlich auch einen eigenen Fußballverband und schloss sich der UEFA an. 18 neue Mitglieder für den Kontinentalverband, das musste sich dann natürlich auch im EM-Turnier widerspiegeln.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben wir dann eine Ausweitung des Turniers eben dann auf 16 erstmals gespielt, glaube ich 96 dann ja in England.
Und mit der größeren Zahl an Spielen und der längeren Dauer des Turniers wuchs auch die Bedeutung noch weiter. Dazu kam, dass England, das Mutterland des Fußballs, dieses Event ausrichtete. Und dort standen damals die modernsten Stadien der Welt zur Verfügung. Und das alles waren Umstände, die den Eindruck, den die EM damals weltweit hinterließ, noch einmal verstärkten.
In dem Moment kann man eigentlich sagen, das ist ein wirklich großes Turnier, das auch in Konkurrenz tritt mit der WM.
Und es gibt nicht wenige, die meinten, die Qualität der EM ginge sogar über die einer WM hinaus.
Nachdem man auf 16 ausgeweitet hat, hatten wir dann ja Turniere 2000, 2004, 2008, wo man wirklich versucht war zu sagen, die Qualität der EM ist mindestens so wie bei einer WM, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Eigentlich fehlen nur Argentinien und Brasilien, aber ansonsten ist das eine Weltmeisterschaft.
Die Qualität stieg und die Ansprüche an das Turnier ebenfalls. Eine EM zu organisieren war für viele Verbände weder finanziell noch von der Logistik her, von der ausreichenden Anzahl an Spielstätten mal abgesehen, alleine gar nicht mehr zu stemmen. Belgien und die Niederlande trugen die EM 2000 daher zusammen aus. 2008 taten sich Österreich und die Schweiz zusammen. Und 2012 Polen und die Ukraine. Und die Doppelbewerbung von Polen und der Ukraine war auch das Resultat der Politik des 2007 zum UEFA-Präsidenten gewählten Michel Platini. Und hatte ja durchaus auch machtpolitische Gründe.
Also Platini hat damals sehr stark auf die osteuropäische Karte gesetzt bei seinen Ambitionen für die UEFA-Präsidentschaft. Also man verspricht kleineren Ländern, ihr seid jetzt auch dabei, ihr dürft auch da mitspielen und heimst so dann ihre Stimmen ein.
Seit 2016 wird die EM daher mit 24 Teams ausgetragen. Die erneute Ausweitung kann man zwar wegen der machtpolitischen Hintergründe negativ sehen, aber die Entwicklung hat auch durchaus positive Seiten, denn die Ausweitung der EM generell und speziell nach Osten machte die EM wirklich zu einem großen gesamteuropäischen Fußballprojekt. Und wo steht die EM jetzt im Ranking aller großen Fußballturniere? Wo würdest du sie platzieren, Dietrich?
Ich tue mir so ein bisschen schwer, deine Entscheidung. Sagen wir so, die EM liegt vielleicht noch leicht über der EM.
Und einige dieser Spiele, die erheblich dazu beigetragen haben, dass aus der zunächst belächelten Idee Europameisterschaft für Nationalmannschaften dieses global gefeierte Mega-Event wurde, stellen Dietrich und ich in 10 Folgen vor. Wir erzählen die Geschichten der unserer Meinung nach 10 legendärsten EM-Spiele aller Zeiten. Freut euch also auf die Jahrhundertelf. Uli Hoeneß Schuss in die Wolken, die Geniestreiche von Michel Platini, Bierhoffs Golden Goal, König Otto von Griechenland und vieles mehr in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.